Ja, guten Morgen auch von meiner Seite, einen gesegneten ersten Advent. Und ich finde ganz toll, dass zumindest einige heute Morgen hier sind. Kommen wir auch noch darüber. Das ist schön, wenn ich dich sehen kann. Das ist toll, dass ich ein paar Leute von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Ich bin froh, dass wir es diesmal nicht vom Wohnzimmer aus machen müssen. Das hier hat ja noch wirklich, man spricht vor einigen von ein paar Leuten, vor Technikern, und Renate ist ja da. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr zu Hause online jetzt seid. Das ist toll, dass ihr dabei seid. Und ich stelle mir gerade so die Gruppe so ein bisschen vor, wie wenn ihr sonst da wärt mit den Gesichtern, wer ungefähr wo sitzt. Vielleicht sollten wir es demnächst, wenn das noch länger andauern sollte, diese Phase, machen, wie manche das in den Fußballstudien, Fußballarenen machen, dass die so Bilder machen und dann auf die Sitzplätze stellen. Das hilft dann unheimlich. Aber ich habe auch eine rege Fantasie. Ich stelle mir gerade also vor, dass ihr hier sitzt und dabei seid. Halleluja. Ja, ihr Lieben, ich wollte es mir eigentlich heute Morgen leicht machen. Wenn du lange im Dienst bist, dann hast du, ich habe so ungefähr vielleicht 1000 Konzepte, die ich ziehen könnte, und sehr viel genug über die Adventszeit. Aber ein Thema, das lässt mich einfach nicht los. Das ist seit Wochen, das ist seit Monaten. Und dass dieses Thema von unserer Identität in Christus, und es segnet mich sehr, und ich gehe schwanger damit. Und wenn ich mich ins Profil stelle, sagen manche, ja, das sehen wir, dass du damit schwanger bist. Nein, aber ich meine das wirklich ernst. Dieses Thema lässt mich einfach nicht los, und ich wollte eigentlich drumherum kommen, etwas Neues auszuarbeiten und es mir einfach machen, und der Herr sagt, nein, Mach das, was ich in dir tue, was ich in dir bewege, gib es weiter, gib das weiter, und dann wird das zu einer Adventspredigt der ganz anderen Art, denn dann kommt Jesus uns nahe, er kommt in unser Leben hinein, und das ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Reales, und nicht nur, weil man traditionell jetzt über irgendwelche Texte aus der Adventszeit sprechen muss. Ich lese uns diesen so wichtigen Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 14 bis 17 und dann noch angehängt den Vers 21. Ich lese zunächst aus der urtextgetreueren Schlachterbibel, und auf die Verse, wo es mir ganz zentral drauf ankommt, die ergänze ich nochmal mit der moderneren Hoffnung für alle Version. Also zunächst der Bibeltext 2. Korinther 5, Verse 17, 14 bis 17 und Vers 21 nach der Schlachterbibel. Da schreibt der Apostel Paulus an die Korinther: Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und Vers 21, denn er, Gott, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist sein Sohn Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Und ich lese die zentralen Verse, um die es geht, nochmal. Wir wollen uns konzentrieren, heute Morgen sehr stark, auf die Verse 16 und 17. Ich lese sie nochmal, nach Schlachter und danach für Hoffnung für alle nochmal. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Hoffnung für alle Versionen. Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir früher sogar Christus danach beurteilt haben. Überleg mal, was der Apostel Paulus hier sagt. Wir haben selbst Christus nach fleischlichen, nach menschlichen Beurteilungen bewertet. Und wir tun das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, ist jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Halleluja. Ich möchte mit uns beten, dass der Herr uns sein Wort aufschlüsselt und in unserem Herzen damit etwas macht. Denn er hat sein Wort gesandt, damit es etwas bewirkt und es nicht leer zurückkommt. Amen. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass du, ja auch durch die Hilfe der Technik, aber du bist sowieso allmächtig und stehst über allem, dass du deine Hand schützend über diese Versammlung hast, über diesem Skype-Meeting, über diesem Online-Treffen. Du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, und das tun wir. Wir sind hier und an den Häusern, wir sind zusammengeschaltet in deinem Namen, Herr Jesus. Und du hast verheißen, jetzt mitten unter uns zu wirken. Jetzt laden wir dich ein, gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung. Denn das, worum es hier geht, das kann man mit nach menschlichen Maßstäben einfach nur in den Sand setzen. Und ich kann das gar nicht erklären, wenn du mir jetzt nicht zur Hilfe kommst durch deinen Heiligen Geist. Du hast es so vielen Menschen offenbart, du hast es Paulus offenbart, so vielen Generationen danach. Du hast es mir offenbart und ich möchte dich bitten, dass dieser Geist der Offenbarung jetzt über diesem ja Online-Meeting brütet und uns offenbart, was die Realität ist, was die Wahrheit ist und nicht, was wir fühlen, was wir meinen, was wir denken, sondern wir beten, dass das Wort der Wahrheit durch den Geist der Wahrheit uns in alle Wahrheit leitet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich nenne diese Predigt Paradigmenwechsel benötigt. Paradigmenwechsel benötigt. Und das heißt einfach, wir müssen heraus aus unserem alten Denkmuster. Ja? Paradigma ist ein Denkmuster. Da bewegen wir uns in irgendeiner Tabelle, man könnte auch sagen in einer Matrix nach diesem Film. Ja, du lebst in einer scheinbaren Annahme, dass das die Realität ist. Aber es ist nur deine Annahme der Realität. Die Realität, die wahre Matrix, das ist etwas ganz anderes. Und das ist so wichtig. Es braucht oft in unserem Leben, in unserem Christsein, einen Paradigmenwechsel. Wir müssen eine Veränderung des Denkens erleben. Und das können wir uns so vorstellen, wie bei einer, die Älteren unter uns werden sich erinnern, an diesen alten Schallplatten. Ihr kennt das doch. Und manchmal hatten die so einen Sprung oder einen Rill. Dann gingen die nicht weiter. Dann lief immer dieselbe Stelle ab. Und so kann das mit unserem Denken bei manchen Wahrheiten der Bibel sein. Und ich weiß das noch. Ich hatte solche Mühe, als ich junger Christ war, mit dieser Stelle. Ja, es ist alles neu geworden. Kann sich bestimmt einer mit identifizieren. Ja, guck mal, ist doch alles neu geworden. Da habe ich mich angeguckt. Ja, okay, das ist besser, das ist besser. Aber es ist doch nicht alles neu geworden. Und vielleicht könnt ihr diese Problematik verstehen. Und es hat mir niemand als junger Christ irgendetwas erklärt. Jahrelang lief ich damit herum, bis irgendwann geistliche Väter, Wolfram Kopfermann, Colin Urquhart, Watchman Nee, diese Offenbarung weitergaben, was eigentlich damit gemeint ist. Und es brütet in mir und alle paar Jahre wirkt der Heilige Geist neu und führt mich da weiter. Und das ist interessant. Und es geht um dieses Thema, unsere Identität in Christus. Und diese Frage nach unserer Identität ist sowieso absolut grundlegend für alle Menschen, aber für uns Christen eben besonders. Ein Mensch, der seine Identität nicht geklärt hat, ist ein zutiefst verunsicherter Mensch und dann noch in diesen unsicheren Zeiten. Wenn das zusammenkommt, unsichere Zeiten und ein verunsicherter Mensch, das ist katastrophal, stimmt's? Deshalb müssen wir wissen, wer wir sind, was unsere Identität ist. Und manche Menschen, leider auch manche Christen, leben in so einer Pseudo-Identität, in einer Lüge, in einer Wunschdenkenwelt, in einer Wunschdenken-Identität. Sie denken, sie wären gerne der oder die. Stimmt? So etwas gibt es. Und da kann man sich hineinsteigern. Aber in der Realität ist das überhaupt nicht der Fall. Und so rennt man zu seinen Lebzeiten völlig überhöhten Ansprüchen hinterher und lebt ein völlig verkehrtes Leben in der völlig verkehrten Richtung. Es ist ein Leben der Selbsttäuschung, des Selbstbetrugs, voll mit der Gedanken, mit Gedanken der Selbsterhöhung über andere. Ich bin ja besser, ich bin ja größer, ich bin ja reicher, in Klammern, aber auch hochverschuldet. Wenn wir an unserer alten, gefallenen Identität uns als Christen orientieren, in Adam, diese alte Natur, dann kommen wir zu völlig verkehrten Rückschlüssen und Überzeugungen für unser Glaubensleben. Und diese falschen Rückschlüsse, die nähren die Zweifel und wir leisten damit dem Unglauben Vorschub. Und das wird unser Christsein an ein unsichtbares Gummiband legen und wird uns immer wieder zurückwerfen. Und wir werden das dann so erleben, dass wir vielleicht mal ein, zwei Schritte vorwärts kommen im Glauben, aber da ist dieses Gummiband, da ist dieses falsche Denken, diese falschen Überzeugungen, gerade zwei Schritte nach vorne gemacht und es zieht dich zurück. Es waren zwei Schritte vor und du wirst drei zurückgezogen. Das ist kein Fortschritt, stimmt's? Das ist entweder manchmal Stillstand oder sogar Rückschritt. Aber durch unsere neue Identität in Christus klären sich viele wichtige Punkte und heute Morgen werde noch über manches vertieft sprechen. Ich möchte 5 Punkte nur ganz kurz skizzieren, welche Vorteile das für uns bringt, wenn wir unsere Identität in Christus erkennen. Erstens, also ich gehe da nur ganz kurz drüber. Erstens, unsere Identität bestimmt unser Verhalten und unser Lebensstil. Aus dem heraus, was wir sind, leben wir das. Das ist völlig klar. Zweitens, durch unsere Identität wird unser Lebenssinn, unsere Bestimmung und unsere Aufgabe klar. Das ist völlig logisch. Das eine kommt aus dem anderen. Das dritte, unsere Identität bestimmt unsere Persönlichkeitsentwicklung und damit den ganzen Kurs unseres Lebens. Wer wir sind und wohin und wie wir uns entwickeln. Und wer hätte es gedacht, unsere Identität steht in direkter Verbindung zu unserer empfundenen Lebensqualität. Und das ist ein wichtiges Thema. Wenn du immer findest, ist alles scheiße, es geht mir nicht gut. Und hey, wenn du weißt, wer du in Christus bist, macht das etwas mit deiner Lebensqualität. Und das fünfte, diese ganzen Vorteile, wenn unsere Identität in Christus geklärt ist, aus unserer Identität, unserem Sein, entspringt ganz natürlich dann unser Tun. Aus der Identität entwickelt sich natürlich unser Tun. Und in Klammern gesagt, oft machen wir es leider ganz genau verkehrt rum. Stimmt's nicht? Wir tun und machen etwas, um dann jemand zu sein oder darzustellen. Und das ist schrecklich bei uns Deutschen und bei den Schwaben habe ich gehört noch mehr. Das ist gefährlich, etwas zu tun und machen, um etwas oder jemand zu sein. Weil das ist so anstrengend, stimmt's? Das ist so anstrengend. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Wenn aus unserer Identität, unserem Sein, ganz natürlich unser Tun entspringt. Ein ganz einfaches Beispiel. Du musst einem Hund nicht beibringen zu bellen. Und du musst einer Katze nicht erklären, dass sie zu miauen hat. Und einer Kuh musst du nicht beibringen zu muhen. Es ist etwas völlig Natürliches. Es ist überhaupt nicht anstrengend für sie. Das ist einfach so, stimmt's? Aber nehmen wir einmal an, und jetzt hoffe ich, dass Sie mir folgen können. Was ganz Verrücktes nehmen wir mal jetzt an. Stell dir mal vor, du hättest zu Hause eine Katze, stellst dir vor, du hättest eine Katze, die muhen könnte. Stell es dir jetzt wirklich vor, eine Katze, die muhen könnte und du hättest eine Kuh, die miauen könnte. Stell es dir vor. Einfach mal vorstellen. Absurd, hä? Aber ich sag dir eins. Es würde, auch wenn die Katze Muh machen könnte, es würde die Katze nicht zu einer Kuh machen. Seid ihr da? Stimmt's? Und es würde, auch wenn die Kuh miauen könnte, auch absurdes Beispiel, ja, dieses Riesenvieh macht miau, so eine Riesenkuh. Es würde auch diese Kuh nicht zu einer Katze machen, stimmt's? Aber ich sag dir eins, es würde dich zu einem Millionär machen, wenn du solche absurden Tiere hättest. Warum? Weil alle Fernsehshows sich um dich und deine abgefahrenen Tiere reißen würden. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Ein Auftritt würde den nächsten jagen. Und schon denkst du, was erzählt der da für einen Kappessalat heute Morgen? Ganz und gar nicht. Wir sind nämlich schon mittendrin im Thema. Was meine ich damit? Ich meine damit, du musst einem Sünder nicht beibringen zu sündigen. Stimmt's? Es liegt in seiner Natur. Warum wundern wir uns eigentlich immer noch darüber, dass ein Sünder sündigt? Es ist seine Natur. Es ist natürlich für einen Sünder, dass er sündigt. Doch jetzt kommen wir zu der eigentlichen Brisanz unseres Themas. Von diesem ausgehenden Vers 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, ist eine Neuschöpfung. Siehe, es ist alles neu geworden. Alles neu geworden. Und ich sag ja, Paradigmenwechsel. Unsere Schallplatte hat vielleicht einen Knacks. Wir kommen da nicht aus dieser Rille raus. Wir haben unsere Vorstellung, wir haben unsere Meinung. Denken, das stimmt doch alles und nicht. Und dann kriegen wir Zweifel am gesamten Wort Gottes. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt ja die ganze Bibel nicht. Jetzt kommt unser Problem. Und was ich früher nie gesehen habe, dass, jetzt sagst du, das ist ja eine Wahnsinnserkenntnis, dass vor dem Vers 17 der Vers 16 steht. Ist irre, ne? Vor Vers 17 steht Vers 16. Aber Leute, und es ist so irre, ich habe es dieses Jahr das erste Mal wirklich gesehen. Ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst die Bibel Jahre, Jahrzehnte lesen. Ich habe zum ersten Mal, das ist eine Schande für einen Gläubigen, der ja über 40 Jahre dabei ist und Pastor im geistlichen Dienst ist. Ich glaube, was weiß ich, 35 Jahre oder irgendwas. Das kann doch nicht sein. Das ist unfassbar. Was ich damit meine ist, dass der Vers 16 in direktem Zusammenhang mit Vers 17 steht. Und ich habe den Leuten immer beigebracht, reißt nie Bibelstellen aus dem Zusammenhang. Ihr müsst immer den Kontext beachten. Kontext ist wichtig. Nicht eine Stelle nehmen, dann kannst du nämlich alles und gar nichts beweisen. Und dieser Zusammenhang ist so wichtig. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Da steht da schon die ganze Zeit drin und ich habe es nicht gesehen. Weil der Vers 17 nimmt Bezug dazu. Wir kennen von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch kannten, so machen wir das heute nicht mehr. Darum ist jemand in Christus. Darum. Nicht nach dem Fleisch jemand kennen, nach dem Geist. Ach so. Paradigmenwechsel. Vielleicht ahnt ihr langsam, wo es hingeht. Ich benenne unser Problem. Das Problem lautet, wir beurteilen, obwohl wir Christen geworden sind, alles und jeden nach dem Fleisch. Wir beurteilen alles und jeden nach dem Fleisch und das meint nach menschlichen Maßstäben. Angefangen bei uns selbst, wir beurteilen uns fleischlich. Wir gucken die anderen Christen an, wir beurteilen sie fleischlich. Wir gucken andere Menschen an und beurteilen sie fleischlich. Und denken, was für ein Sünder, warum sündigt er denn? Habe ich doch gerade gesagt, er ist ein Sünder, er kann nicht anders. Es ist seine Natur. Warum beurteilen wir alles und jeden Fleisch? Und jetzt kommt's. Wie Paulus es auch sagt, ja, wir beurteilen sogar den Herrn fleischlich. Und das Schlimmste ist uns selbst eben auch. Und Paulus erklärt diese Problematik. Paulus erklärt, früher haben wir jeden und alles, sogar unseren Herrn Jesus Christus, nach dem Fleisch, nach menschlichen Maßstäben beurteilt. Das ist doch, wenn man darüber mal nachdenkt, ist doch undenkbar, sogar den Herrn nach dem Fleisch, ihren Meister sein, wurde nach dem Fleisch beurteilt. Und zu der Zeit, wo der Paulus diesen Brief verfasst, ihr müsst euch vorstellen, erstmal den zeitlichen Zusammenhang, da lebten ja noch Zigtausende der ersten Generation, die Jesus von Angesicht zu Angesicht nach dem Fleisch kannten. Seid ihr bei mir? Das ist ganz wichtig für die Leute zuerst, denen dieser Brief dazu zukommt. Es lebten ganz, ganz vieles. Tausende, Zehntausende hatten eine Begegnung mit Jesus und die lebten noch. Und genau hier liegt völlig unerwartet das eigentliche Problem. Diese Tausende und Zehntausende Menschen, sie sind ihm begegnet als Jesus, als dem Lehrer, Jesus als dem Propheten, als dem Heiler. Aber sie sind ihm begegnet als dem Menschensohn. Sie sind Jesus begegnet als dem Menschen Jesus. Und dabei haben wir doch immer gedacht, ich habe es oft in Predigtbeispielen über die Jahrzehnte oft verwandt, und dass ich gefragt hätte, wärt ihr nicht gerne, ich auch, oder wären wir nicht gerne dabei gewesen bei Jesus und seinen Jüngern? Die hatten es doch gut. Die haben all die großartigen Wunder mit ihren eigenen Augen gesehen und waren live bei den großartigen Lehren von Jesus dabei und hingen an seinen Lippen. Hey, das wär's doch gewesen, oder? Aber wenn wir ganz genau aufpassen beim Lesen und Studieren der Bibel, bemerken wir eine ziemlich ernüchternde Wahrheit. Übrigens nicht nur bei den Jüngern im Neuen Testament, sondern wenn du die Bibel dann im Alten Testament aufschlägst, dann siehst du leider auch beim Volk Israel, die live und in Farbe bei den größten Wundern der Weltgeschichte dabei waren und dass sie trotzdem überhaupt oft nichts kapiert haben, stimmt's? Und wir fragen uns, wie kann denn das überhaupt sein? Sie waren bei den Wundern dabei. Die Jünger haben Jesus gesehen von Angesicht zu Angesicht im Fleisch. Und oft haben sie nichts kapiert und er musste sie regelrecht kritisieren. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Und die Antwort für die Gläubigen im Alten Testament, wie für die Jünger vor Pfingsten, sie ist eine gleiche Antwort auf die Frage, wie kann denn das überhaupt wahr sein? Die Antwort ist folgende, wie das sein kann. Alle Menschen im Alten Testament, auch die Propheten nicht, und auch die Jünger nicht vor Pfingsten, waren nicht von Neuem geboren. Versteht ihr? Sie hatten nicht eine neue Identität. Sie hatten nicht den Heiligen Geist innewohnend. Und selbst die Propheten damals im Alten Testament, sie hatten den Heiligen Geist nur auf sich. Er kam über sie. Er wohnte nicht in ihnen. Und so konnte selbst ein großartiger Prophet wie der Samuel sich völlig verhauen. Wir wissen das, als er in das Haus Isais geschickt wird von Gott, um den neuen König nach Saul zu salben. Und er dann da steht und der Isai lässt alle seine Söhne aufmarschieren. Und er denkt gleich beim Ältesten und dem Größten, oh, das ist er, und dann gleich der Nächste. Und der Herr sagt immer, nein, nach der Reihe, nein, ist er nicht. Und er denkt, was ist das denn? Und dann kommt der kleine Teenie-Junge David vom Feld und der Heilige Geist zeigt ihm, das ist er. Da gibt es eine wunderbare Erklärung dann im Samuel-Buch. Zu dieser Stelle, das ist der Wahnsinn, diese Stelle. Der Prophet Samuel, der den Heiligen Geist auf sich hatte, er macht was? Er macht genau das, was Paulus hier beschreibt, in Vers 16. Er beurteilt nach dem Fleisch. Er beurteilt nach menschlichen Kriterien. Und dann sagt die Bibel an der Stelle, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ist das nicht der Hammer? Wir gucken nur vor, die gucken die Hülle an und gucken den Menschen nur vor die Sachen. Aber Gott guckt tiefer, er guckt das Herz an. Also ganz, ganz wichtig, die Jünger auch vor Pfingsten, sie hatten den Heiligen Geist noch nicht innewohnt. Die Menschen im Alten Testament, sie hatten den Heiligen Geist nicht. Sie waren in der alten Natur, sie waren alle in Adam, sie waren im Fleisch. Sie hatten ein verhärtetes Herz. Wie oft erwähnt die Bibel das? Im Alten Testament, dann habe ich Stellen in den Evangelien gefunden, ihr könnt das nachprüfen, wo selbst bei den Jüngern steht, und ihr Herz war verhärtet. Bei manchen Begebenheiten steht, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig von den Jüngern von Jesus, nicht vom Volk Israel. Da steht tatsächlich an manchen Stellen bei den Jüngern von Jesus, und sie hatten ein verhärtetes Herz. Du denkst, wow, das heißt, man kann als Jünger, als Christ ein verhärtetes Herz haben. Da muss Gott erstmal einweichen und etwas knacken, aber Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zersprengt. Er hat die richtigen Werkzeuge, um unser Herz weich zu machen. Und das Schlimme ist, in diesem fleischlichen Herzen, mit dieser alten Natur beurteilt man alles falsch, fleischlich, nach menschlichen Maßstäben. Und deshalb haben die im Alten Testament und auch die Jünger oft den springenden Punkt, auf dem es dem Herrn da eigentlich ankam. Sie haben ihn nicht begriffen. Sie haben Jesus fleischlich und nach menschlichen Maßstäben beurteilt. Und was kam dabei heraus? Ich nehme euch mit nochmal, als Jesus damals unterwegs war bei seinen Zeitgenossen. Es war eher für viele Menschen damals, als sie Jesus begegneten, ein Stolperstein, dass sie ihm als Mensch begegneten. Stimmt das nicht? Lies es doch nach. Kannst du nachlesen? Das ist doch der Sohn von Maria. Seine Schwestern und Brüder leben doch mitten unter uns. Die kennen wir doch gut. Das sind doch ganz normale Menschen. Die kochen doch auch nur mit Wasser. Sind genauso Sünder wie wir, heißt das mit anderen Worten. Und dann wird Jesus in dieselbe Kategorie gesteckt. Und dann, wo kommt Jesus denn her? Der kommt aus Nazareth. Was kann denn schon aus diesem Kaff Gutes kommen? Hey, das war ein Stolperstein, dass die Leute Jesus von Angesicht als Mensch kannten. Versteht ihr? Es war ein Stolperstein. Wir denken immer, oh, ich wäre so gern dabei. Nein, es ist ein Stolperstein. Paulus sagt, von nun an wollen wir Jesus nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Und das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen Offenbarung vom Himmel, um die wahre Identität von Jesus zu erkennen, dass er nicht nur ein Prophet ist, nicht nur ein Wundertäter, ein Heiler. Selbst die Jünger brauchten Offenbarung vom Himmel, um das zu erkennen, obwohl sie ihn von Angesicht zu Angesicht sahen. Es gibt eine Begebenheit, der Evangelist Matthäus erzählt es, berichtet es in Matthäus 16, glaube ich. Und das ist da, wo Jesus seiner Jüngergruppe diese wichtige Frage nach seiner Identität stellt. Und dann fragt er sie, was meinen denn die Leute, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Die Frage nach seiner Identität. Und da gibt es so ein kurzes Ratequiz da mit den Jüngern in der Runde. Und dann melden sich die Jünger und sagt, ja, einer, ja, ich habe gehört, einige denken, du wärst der wieder aufgestandene Johannes der Täufer. Der wurde ja geköpft von Herodes. Ein anderer meldet sich und sagt, ja, manche denken, du wärst der wiedergeborene Elia, der wiedergekommen ist. Und andere sagen, manche halten dich auch für den Propheten Jeremia. Ein anderer meldet sich noch, ja, zumindest denken die Leute, du wärst einer von diesen bekannten Propheten aus dem Alten Testament. Und dann bringt Jesus es auf den Punkt. Und sagt, jetzt machen wir mal Schluss in dieser Quizrunde hier mit Hörensagen. Und ich frag euch jetzt mal selbst. Nicht, was sagen die Leute, nicht die Meinung anderer Leute, sondern für wen haltet ihr mich? Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und wie so oft ist dieser impulsive und spontane Petrus, Simon Petrus, der Erste, der seine Überzeugung laut raushaut, Jesus, du bist der Messias, der von Gott versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus ist total begeistert und stellt eins sofort klar. Simon, du kannst dich glücklich schätzen, denn nicht aus der Kraft von Fleisch und Blut hast du das erkannt. Nicht durch menschliche Klugheit bist du zu dieser Erkenntnis gelangt, sondern das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Da wärst du alleine nie drauf gekommen. Und deshalb ist der Punkt so wichtig. Ohne die Offenbarung des Heiligen Geistes kann kein Mensch auf dieser Erde von sich aus begreifen, wer Jesus wirklich ist. Lasst uns barmherzig mit den anderen Menschen sein, mit suchenden Menschen. Es kann kein Mensch begreifen, wer Jesus ist, von sich aus. Um Jesus und sein Erlösungswerk, was er für uns vollbracht hat, um das vollkommen erkennen zu können, braucht jeder Mensch die Unterstützung des Himmels durch das Offenbarmachen des Heiligen Geistes. Glaubt ihr das? Aber jetzt kommt der Kasus Knaxus, ihr Lieben. Wenn nämlich schon damals die Jünger so große Schwierigkeiten damit hatten, obwohl sie ihn von Angesicht zu Angesicht sahen, ja, ihn geistlich zu sehen, ihn geistlich wahrzunehmen, ihn zu beurteilen, nicht nach dem Fleisch, was sie vor Augen sahen, sondern als der, der er wirklich ist. Und es gab so ein paar Augenblicke, die waren ehrfurchtgebietend, wo er die drei mit auf den Berg genommen hat. Und die waren, oh, das ist ja nicht nur ein Mensch, das ist so, oh, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar wird, für einen Augenblick. Und wir brauchen solche Offenbarungen, ihr Lieben. Wir brauchen solche Offenbarungen durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, das uns lebendig macht, wer Jesus ist. Er ist mehr als ein Prophet. Er ist mehr als ein guter Lehrer. Er ist mehr als ein Wundertäter. Jesus ist mehr als ein Mensch. Jesus ist der Sohn Gottes. Wie viel Schwierigkeiten, wenn die Jünger sie schon hatten, könnte es uns bereiten, und jetzt komme ich, wie gesagt, auf den Kasus Knaxus, uns selbst bereiten, selbst nachdem wir wiedergeboren sind, und jetzt geht es mir gar nicht um den Herrn, sondern es geht um die nächst wichtige Person, die du nicht mehr fleischlich beurteilen sollst, das ist nach dem Herrn, das bist du selbst. Du sollst nicht nur den Herrn nicht fleischlich beurteilen und geistlich sehen und richtig einordnen und wahrnehmen. Und das nächste ist, darum, Bezug zu Vers 16, weil wir Jesus nicht mehr fleischlich kennen und wahrnehmen, sollst du dich auch als nächstwichtige Person nicht mehr fleischlich, nicht mehr nach weltlichen Maßstäben, aus der alten Natur in Adam beurteilen, sondern nach geistlichen Maßstäben, so wie der Himmel dich jetzt sieht. Und wenn der Vater dich jetzt sieht und du wiedergeboren bist, dann sieht er dich wie? Er sieht dich in Christus. Er sieht dich heilig und gerecht gemacht. Und wenn du die Briefe liest, die der Apostel Paulus schreibt, was schreibt er da? Ihr elenden Sünder in Rom und in Korinth, schreibt er so. Er schreibt an die Heiligen und Gerechten in Rom oder in Korinth. Stimmt's? Lest es doch nach. Guckt doch seine Briefe an und wie er sie adressiert. Und deshalb ist das so schrecklich, ihr Lieben. Wir orientieren uns an vergangenen Gegebenheiten, die gar nicht mehr existieren. Wir denken von uns völlig verkehrt. Wenn du von Neuem geboren bist und dich immer noch selbst als elenden Sünder siehst und als elender Sünder von dir denkst und als elender Sünder von dir sprichst und das immer und immer wiederholst und proklamierst, zum Beispiel in deinem Gebet nach, ich habe das wieder falsch gemacht, ich bin so ein elender Sünder, dann musst du dich nicht wundern, dass du dich genauso wieder ein elender Sünder fühlst und benimmst. Weil es laufend in deinen Gedanken ist, in deinen Gefühlen ist und du proklamierst es laufend. Und Jesus sagt, das, was du glaubst, was du bekennst, das kriegst du. Lieben, ich habe aber was mitgekriegt. Ihr wisst, ich habe das immer wieder erzählt. Ein geistlicher Vater für mich war Wolfram Kopfermann. Und er hat mal eine alte, aus einem alten christlichen Lied zitiert. Das werde ich niemals vergessen. Ich habe euch das heute mitgebracht. Das fiel mir zu dieser Predigt ein und ich habe es gefunden. Es gibt ein altes christliches Lied, das diese negative Frömmigkeitsausprägung mit der Überbetonung auf unsere elende Sündighaftigkeit sehr gut widerspiegelt. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht Comedy, was ich jetzt hier mache. Das hat Wolfram Kopfermann rausgesucht und hat gesagt, stellt euch das mal vor, das ist in der Kirchengeschichte gedichtet worden. So haben die Leute sich gesehen, das haben sie bekannt, das haben sie gesungen. Jetzt hört mal dieses Lied an. Ich bin ein armes Sündenaas, das seine Sünde in sich fraß, gleich wie der Rost den Tiegel. O Herr, so nimm mich Hund am Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Es ist nicht Comedy, es ist ein reales Lied. Dass Leute gesungen haben. Ich frage euch eins, spürt ihr diesen starken negativen Akzent in diesem Lied? Spürt ihr das? Kommt das rüber? Wie der Gläubige, statt auf den Herrn zu schauen, worauf schaut? Auf sich selbst. Die Bibel sagt, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen, sich selbst betrachten. Das ist nicht richtig. Wie man sagt, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Und alles, was der Liederdichter hier sieht, ist negativ. Nur dieser arme Sünder, seine schreckliche Sünde, mit der verzweifelten Bitte am Schluss, dass Gott doch bitte trotz allem gnädig sein möge und ihn in den Himmel aufnehmen möge. In diesem Lied ist nur Elend, aber keine Erlösung. Keine Freude über die Gnade, über die Sündenvergebung, keine Gewissheit der Errettung und des ewigen Lebens ist zu entdecken. Wenn wir so unser Christsein leben, dann geschieht in unserem Unterbewusstsein eine regelrechte Selbstkonditionierung. Wir erziehen uns selbst, wir prägen uns selbst ins Negative hinein. Du bist irgendwann von diesen falschen Gedanken und Bekenntnissen selbst so überzeugt, dass es zu deiner falschen Gesinnung, zu deiner Grundüberzeugung und Haltung wird. Und denke ja nicht, du wärst der einzige Christ, der damit Probleme hat. Wir alle sind diesen zerstörerischen Lügen des Feindes schon auf den Leim gegangen. Stimmt's nicht? Ich lese uns aus Römer 8, Vers 5 und 6 nach Schlachter. Römer 8, Vers 5 und 6. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinem selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber der Geist Gottes uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem Geist Gottes, nach dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Das ist doch völlig klar. Alles Fleischliche beurteilen, es bringt letztlich den Tod. Es bringt Verderben. Nur was der Geist uns zeigt, wenn wir dem folgen, das bringt Frieden und Leben. Deshalb guck mal in dein Leben. Hast du Frieden? Hast du Leben? Oder macht sich da der Tod im Topf bemerkbar? Wir sind über die Jahre so durch und durch daran gewöhnt, alles und jeden nach dem Fleisch zu beurteilen. Leider manchmal sogar unseren Herrn und ja, leider auch uns selbst. Wir sind so sehr drin in diesem verkehrten Denkmuster, dass es vielleicht, die Bibel redet davon, Bollwerken, von Festungen, von Lügengebäuden, die in uns sein können. 2. Korinther Kapitel 10. Aber die Bibel sagt, wir haben Waffen, die mächtig sind, diese Bollwerke und diese Gedankenfestungen einzureißen. Aber trotzdem nochmal, himmlische Hilfe durch das Wirken des Heiligen Geistes ist so nötig, um uns selbst geistlich und in Christus zu sehen. Amen. Das ist so wichtig. Das können wir von uns aus gar nicht. Wir müssen raus aus dieser falschen Matrix, aus dieser falschen Tabelle, aus diesem falschen Denkmuster. Es zerstört die Freude an Gott, an unserem Glauben. Letztendlich macht es uns kaputt. Aber durch die Worte Jesu werden wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns von diesen Lügengebäuden freimachen. Denn seine Worte sind kraftvoll. Sie sind voller Geist, sie sind voller Leben, sie sind kräftig genug, das Falsche vom Wahren zu trennen und diese Gedankenbollwerke wirklich platt zu machen und die Wahrheit in unseren Herzen und unserem Kopf aufzurichten. Und jetzt ein ganz wichtiges Statement. Gott, der Vater, hat durch das Erlösungswerk, das in Christus vollbracht worden ist, schon so grundlegende Veränderungen an unserer Natur, an unserer Identität durch die Wiedergeburt vorgenommen, die völlig ausreichend sind, ihr Lieben. Das ist der Hammer. Jesus hat nicht am Kreuz gerufen, es ist fast vollbracht. Ihr müsst dieses und jenes noch leisten. Ich habe es nicht ganz geschafft. Nein, er hat gesagt, es ist vollbracht. Es reicht. Und Gott hat uns durch das Wunder der neuen Geburt in Christus versetzt mit einer neuen Natur. Und du fragst, ja, wie sieht diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur aus? Wie kann ich sie denn begreifen und erkennen? Und ich sag dir, das ist eine gute Frage. Ich stelle eine Gegenfrage. Wo guckst du denn hin, wenn du dich betrachten willst und wenn du wissen willst, wie du im Fleisch, im Natürlichen aussiehst, wenn du wissen willst, ob dein Scheitel sitzt oder dein Kleid oder irgendwie die Krawatte oder irgendwas? Wo guckst du hin? Du sagst, in den Spiegel, ist doch logisch. Da betrachten wir unsere natürliche Erscheinung. Und es gibt Tage, da gucken wir in den Spiegel und da empfinden wir uns, wenn wir da reingucken, als vorteilhaft. Stimmt's nicht? Wir denken, hey, ich sehe adrett aus, gepflegt, attraktiv, frisch geduscht, die Zähne sind geputzt und das Haar, wenn man welches hat, ist gekämmt. So in dieser Richtung. Aber dann gibt es auch diese ganz anderen Tage und da gibt es leider einige davon, stimmt's nicht? Das Leben ist lang und da betrachten wir uns im Spiegel und wir denken, wer ist denn die Person, die mich da anschaut? Was ist denn das für eine Fratze? Wer ist denn diese müde Person? Wer ist denn diese unattraktive Person oder wer ist diese, was weiß ich, frustrierte oder am Boden liegende Person, diese zerknitterte? Ihr kennt diese Tage nicht, oder? Doch, es gibt diese Tage und denken, wer ist denn das?
Und dann hast du mit einmal diese verrückte Idee und denkst, es müsste einen Spiegel geben für den inneren Menschen, für diese neue Natur, für die geistliche Natur, für meine Identität, die ich in Christus habe, dass ich sie mir genau angucken kann, wie sehe ich denn geistlich aus? Um dir das anzuschauen zu können, genau, wie bin ich denn beschaffen? Um das verinnerlichen zu können. Und heute Morgen gibt es nicht die üblichen Nachrichten, wo du mit guten Tag begrüßt wirst und dann kommen, ja, 15 oder 30 Minuten nur noch was? Schlechte Nachrichten. Dann ist der guten Abend schon gleich wieder verdorben. Aber das hat sich für heute erledigt. Heute Morgen ist es etwas ganz anderes. Heute Morgen gibt es gute Nachrichten. Das ist das Evangelium. Das sind gute Nachrichten. Das sind die besten. Und diesen tollen Spiegel, der dir zeigt, wie deine neue Natur beschaffen ist, den gibt es wirklich in unserem Land. Ist er so einfach erhältlich? Es ist der Spiegel des Wortes Gottes. Du kannst immer wieder reingucken. Du kannst das ganze Neue Testament unter dieser Thematik untersuchen. Vor allem dann die Briefe. Es ist klar, in den Evangelien war Jesus erstmal im Fleisch. Er war noch verborgen. Es kam erst nach und nach durch, wer er wirklich ist. Aber wenn du dann die ganzen Lehrbriefe anguckst und diese Thematik studierst. Ja, wer ist Christus? Und wer bin ich in Christus? Was ist meine Identität? Und du wirst Dinge entdecken in diesem Spiegel, die werden dich begeistern. Der Spiegel des Wortes und das Wirken des Heiligen Geistes offenbaren dir dann Jesus als den Christus. Wenn ihr jetzt hier sitzen würdet und ich würde euch fragen, wer von euch kennt Jesus? Da würden sich die meisten melden, klar kenne ich Jesus. Und mancher würde vielleicht zögern, wäre sich ein bisschen unsicher. Und ganz wenige würden dann das vielleicht sagen oder zugeben, ja, ich kenne Jesus noch nicht oder noch nicht so richtig. Aber die meisten würden ganz klar von euch bezeugen, hey, was für eine einfache Frage, klar kenne ich Jesus. Und dann würden viele von euch, ja, ihre persönliche Geschichte mit Jesus erzählen. Auch wenn ich dann frage, ihr seid Jesus doch gar nicht von Angesicht zu Angesicht begegnet. Ja, ja, ich habe ihn zwar nicht körperlich gesehen, aber ich bin zu 100% Jesus in meinem Leben begegnet. Ich bin dem Auferstandenen begegnet. Natürlich ist das für Außenstehende oder für Suchende irgendwie noch schwer zu verarbeiten, aber alle anderen Mitchristen würden sofort begeistert und verständnisvoll nicken, sagen, ja, ich verstehe dich. Ich kenne Jesus auch. Ich habe das auch so ähnlich erlebt. Und es ist das, was der Apostel Petrus so treffend beschreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. 1. Petrus 1, Vers 8. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt er ihn. Was für eine Aussage. Ihr habt ihn nicht gesehen mit den Augen und trotzdem liebt er ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Hey, was für treffende Worte. Es ist das, was der Paulus, wie der Paulus das auch erklärt hat, auch wenn viele von uns damals doch Jesus nach dem Fleisch persönlich kannten. Jetzt kennen wir ihn intensiver. Jetzt gucken wir nicht nur drauf auf den Menschen Jesus. Jetzt wissen wir, es ist der Messias, es ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir schauen in den Spiegel des Wortes und wir haben die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist macht was? Er verherrlicht Jesus. Dazu ist der Heilige Geist da. Das ist seine Aufgabe, Jesus zu offenbaren und ihn zu verherrlichen. Das ist sein Wirken an uns. Aber genauso offenbart er den Söhnen und Töchtern Gottes auch, wer sie in ihrer neuen Identität in Christus sind. Das kriegst du nur durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, durch den Spiegel des Wortes klar. Da kommst du nicht drauf. Und er redet durch den Spiegel des Wortes und er redet auch durch Offenbarung, durch Träume, durch Gaben des Heiligen Geistes zu dir. Und der Spiegel dieses Wort und dieses Wirken des Heiligen Geistes offenbaren dir deshalb nicht nur den Herrn, sondern sie offenbaren dir auch deine neue Identität in Christus. Ich habe es selber erlebt, ich habe es gesagt, als ich jung war, als ich mit knapp 16 zum Glauben kam, da war fast überall in den Gemeinden, es gab nur eine Gemeinde damals im Ruhrpott, wo ich groß geworden bin, die haben systematische Lehre und Jüngerschaftskurse gemacht, aber die ganzen anderen Gemeinden, die wir kannten und auch unsere nicht, da war einfach fehlende systematische Lehre über unsere neue Identität in Christus. Und wenn diese Lehre nicht gegeben wird, dann entsteht ein leerer Raum, ein ganz großes Vakuum. Und dadurch entstehen viele Missverständnisse und Irrtümern werden Tor und Tür geöffnet. Und zurückbleiben was? Verwirrte und frustrierte Gläubige, die sich selber nach dem Fleisch beurteilen. Denken, was ist mit mir los? Ich bin ja nicht normal. Ich fühle das nicht, erlebe das gar nicht. Bei mir ist das nicht neu. Bei mir ist alles ganz anders. Und niemand kann es einem richtig erklären. Mir ist es so gegangen über viele Jahre. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Und ja, da ist manches dann im Argen und da können Lawinen losgetreten werden. Und über die Jahre hat niemand mir die Lehre von Geist, Seele und Körper erklärt. Ich könnte euch erinnern, vielleicht nicht, aber im Februar habe ich diese ganze Reihe, dass Gott bei uns wohnen will und mit den Tempeln Gottes und seine Wohnstätte abgeschlossen und gesagt, wir sind der Tempel des Geistes. Da habe ich noch am Flipchart gestanden und das aufgemalt, Geist, Seele und Körper. Vielleicht kann der eine oder andere sich erinnern. Wir finden diese Lehre im Brief des Paulus an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23. Da schreibt der Paulus, der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, da ist das Thema der Wiederkunft in der Adventspredigt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Hey, wovon ist hier die Rede? Nach diesem Zusammenhang, wir kennen jetzt niemanden mehr, auch selbst den Herrn nicht mehr nach dem Fleisch. Du sollst dich auch nicht nach dem Fleisch kennen, wenn da steht, hey, da ist etwas neu geworden. Was ist damit gemeint? Es ist natürlich der Geist gemeint. Unser Geist wurde lebendig gemacht, der erstorben war in Adam, denn wir lesen ja am Tag, wenn du im Bericht in der Bibel im Paradies, wenn du von diesem Baum, von diesen Früchten isst, wirst du, dieses hebräische Gedoppelte des Todes, sterben. Und wir gucken und fragen uns, sie aßen davon und fielen sie gleich tot um? Nein, aber was erstarb? Sie wurden von Gott getrennt, der Geist in ihnen erstarb. Denn die Lehre der Bibel ist so eindeutig, wenn wir Gott anbeten wollen, müssen wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, denn Gott ist Geist. Wir können nur zu Gott kommen durch den Geist. Und wenn wir wiedergeboren wurden, dann wurde unser Geist erneuert, von Neuem geboren. Er wurde wieder geöffnet, er war verschlossen durch den Sündenfall. Und der Geist ist ganz neu, der Geist ist völlig erneuert. Das ist wie bei dem Tempel, das ist ja auch eine gute Analogie zu dem, wie wir sind, der Mensch mit Geist, Seele und Körper und der Tempel, das Allerheiligste, das Innerste, das Heiligtum und der Vorhof. Und hier geht es nicht, wenn du in den Spiegel guckst, ich bin errettet und ich gucke mich an, ich habe immer noch diese Hakennase, ich habe immer noch die Segelohren. Und wenn du vor der Errettung übergewichtig warst, dann bist du auch nach der Errettung übergewichtig. Da ändert sich körperlich nichts. Aber in dem Zentrum, im Tempel, die Herrlichkeit Gottes zog ein ins Allerheiligste. Das kannst du im normalen Spiegel nicht sehen. Das ist der falsche Spiegel. Du musst in den richtigen Spiegel gucken. Und wir stellen das fest, wenn wir in den richtigen Spiegel gucken. Ach, der Körper, der wird ja erst bei der Auferstehung, bei der Entrückung verwandelt. Kannst du in Römer 8 nachlesen. Dann kommt die vollständige Erlösung auch für den Körper erst. Das ist jetzt noch nicht. Und du fragst, was ist mit meiner Seele, meinem Intellekt, meinem Verstand, meinen Emotionen, meiner ganzen Gefühlswelt, mit meinem Willenszentrum? Hey, unsere Seele ist mittendrin zwischen Körper und Geist und kann immer hin und her springen. Sie kann sich entscheiden, fleischlich zu sein. Sie kann sich entscheiden, geistlich zu sein. Und es ist ganz wichtig, was gerade mit unserer Seele abgeht. Unsere Seele wird gerade jetzt transformiert. Sie wird umgestaltet. Sie wird geheiligt. Unser Denken und Fühlen wird erneuert. Denn wir waren vom Geist dieser Welt geprägt in unserer Seele und in diesem ganzen vergänglichen Welt- und Werte- und Denksystem waren wir total angepasst. Aber jetzt verändert uns unser liebender Vater durch die Kraft des Heiligen Geistes in das perfekte Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Und durch diese Transformation, durch diese Heiligung werden wir Jesus Stück für Stück immer ähnlicher. Wow, das ist so eine gute Botschaft. Und das geschieht nicht in diesem Bang-Effekt wie bei der Wiedergeburt, dass auf einmal der Geist erneuert war. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Dein Geist ist vollständig, der ist versiegelt in dir. Der ist perfekt und die Bibel deutet es an. Es gibt eine Stelle auch im 1. Korinther 6. Wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Stell dir das mal vor, wir wissen das, wenn man sagt, ein Herz und eine Seele oder wenn ein Mann und Frau sich verbinden, sie sind ein Fleisch. Und die Bibel sagt, dass wir Gläubigen sind jetzt ein Geist mit dem Herrn. Unser Geist ist ähnlich dem Geist Gottes und verbindet sich mit dem Geist Gottes. Du bist ein Geist mit dem Herrn. Ist das nicht eine Hammerbotschaft? Und das Ganze geschieht, dieser dynamische Veränderungsprozess unserer Seele passiert fortwährend, während unseres Christseins, während wir hier auf der Erde sind, als Wachstumsprozess. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Gnade zu Gnade, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und es geschieht aus dem Innersten, aus dem Allerheiligsten, aus dem wiedergeborenen Geist heraus. Diese Veränderungsprozesse, sie kommen dann in unsere Seele, in die Welt der Gedanken und Gefühle, in unser Willenszentrum. Und von da schließlich wird die Erlösung am Tag entweder der Auferstehung oder der Entrückung perfekt gemacht, indem unser Körper verwandelt wird in einem Augenblick. Halleluja. Wow. Der Schlüssel zur Veränderung, ich schließe. Der Schlüssel zur Veränderung ist, dass wir gemeinsam lernen, uns zu sehen, wie Gott uns als wiedergeborene Kinder sieht. Er sieht uns nämlich in Christus. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wenn Gott dich anschaut, hast du dich mal gefragt, was er sieht? Wie sieht er und wie sieht er dich und wie denkt er über dich? Durch diese Erlösung am Kreuz geschah ein unglaublicher Tausch. Und das ist dieser letzte Vers, den ich zu Beginn vorgelesen habe aus dem 2. Korinther 5, das ist ja Vers 21, wo es heißt, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, seinen Sohn, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, was ist da passiert? Das ist das ganze Thema der Identifikation. Jesus hat sich mit uns Sündern und allem unserem Negativen, unserer Sünde identifiziert. Er hat sich damit eins gemacht, er hat sich damit verbunden, er hat sich davor nicht gescheut. Er musste es durchkämpfen im Garten Gethsemane, aber er hat sich nicht davor gescheut. Und er hat diese Sünde am Kreuz beseitigt, aber das ist noch nicht alles. Er hat das nicht nur mit deiner und meiner Sünde gemacht, sondern, und das ist die Offenbarung, die die Bibel gibt, er hat das auch mit dem Sünder gemacht, mit uns und mit dir. Und der Schlüssel ist, so wie Jesus sich mit deiner Sünde und deiner sündigen Natur identifiziert und eins gemacht hat, so können und dürfen wir jetzt als seine Kinder uns mit allen Erlösungshandlungen, die Jesus für uns vollbracht hat, identifizieren, diesen großartigen Segnungen im Geist Gottes eins machen und im Glauben verbinden, weil Christus es nicht nur für dich gemacht hat, und das ist diese Offenbarung heute Morgen, er hat es nicht nur für dich gemacht, die Erlösung, er hat diese Erlösung mit dir gemacht. Er hat es mühsam mit seinem Blut und seinem Leben erkämpft. Er hat für dich bezahlt, er ist für dich erworben und er lädt dich heute Morgen an den Tisch seiner Gnade, um dich im Angesicht deiner Feinde und deiner Probleme zu speisen, die den Becher überfließen zu füllen und dein Haupt zu salben und niemand kann das verhindern oder aufhalten. Und wenn ich jetzt mit uns bete zum Schluss, dann möchte ich euch bitten, dass ihr zu Hause wirklich einmal die Augen schließt und euch Folgendes vorstellt. Ich bete jetzt mit uns. Lass uns die Augen schließen. Jesus, als du ans Kreuz gingst, da nahmst du nicht nur meine Sünde mit, sondern du nahmst den Sünder mit. Du nahmst mich mit meiner alten Natur mit an das Kreuz. Nicht nur meine Sünde, sondern die Urproblematik, das, wo die Sünde herkommt. Du nahmst mich mit meiner alten Natur mit ans Kreuz. Und deshalb sagt dein Wort im Römerbrief, Ich bin, nicht nur Christus ist für meine Sünden gekreuzigt, da steht im Wort, im Spiegel, wo wir unsere neue Natur kennenlernen, da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt zu Hause, sieh das im Gebet. Schau das mit deinem inneren Auge. Lass dir vom Heiligen Geist diese Offenbarung geben. Jesus starb nicht nur für dich. Er nahm dich mit an dieses Kreuz. Gott, der Vater, hat dich in Christus versetzt. Und wie ich ganz am Anfang diesen Text gelesen habe, im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, wo es heißt, und wenn einer gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Das ist der Hammer, was da im 1. Korintherbrief steht. Und deshalb, Herr, sind wir mit dir gestorben. Und Jesus wurde nicht nur allein begraben, sondern als du dich hast taufen lassen, sagt das Wort Gottes, da hast du dich in der Taufe im Geist mit dem Begräbnis Jesu verbunden und hast dich eins gemacht und deshalb wurdest du in der Taufe mit Jesus begraben, mit der alten Natur. Sie ist am Kreuz, du bist mit Jesus gestorben, sie wurde mit Jesus ins Grab gelegt. Und als Jesus von den Toten auferstand, nahm er dich in dieser Neuschöpfung durch die Wiedergeburt in der neuen Natur im Geist mit. Und als er zum Vater in den Himmel auffuhr, nahm er dich im Geist mit in das himmlische Heiligtum zum Vater mit. Wir können das nachlesen im Epheserbrief. Wir sind sitzen mit im Himmel. Und in Christus hast du Zugang alle Zeit zum Allerheiligsten. Nicht zum Richterstuhl, sondern zum Thron der Gnade. Jesus hat dich mitgenommen ins Himmlische. Und das Wort sagt im Epheserbrief, in Christus bin ich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Und Vater, ich bete im Namen Jesu, dass du uns das immer tiefer offenbarst. Lass diesen Paradigmenwechsel gelingen, dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen und sich unser Leben positiv verändert in die Richtung, in die du uns bringen willst. Amen. Eine Schlussbemerkung noch. Ihr Lieben, diese ganze Verwandlung, dass wir das so sehen können, das funktioniert einfach nur im Zusammenwirken des geschriebenen Wortes und durch die Offenbarung des Geistes, dass dieser Paradigmenwechsel stattfinden kann in uns. Und wir lernen dann, uns selbst und andere immer mehr mit den Augen des Himmels zu betrachten. Und diese Wahrnehmung ist revolutionär. Wenn du an dieser Perspektive dranbleibst und Gott wirken lässt, dann wächst du mehr und mehr in die Fülle des Christus hinein, die Gott für dich vorbereitet hat. Amen.